Ihr hört Radio Dreieckland auf 102,3 MHz. Verfolgung und Widerstand im Nationalsozialismus. Historische Stimmen von ZeitzeugInnen. Die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus erlebt derzeit einen unersetzlichen Verlust. Die letzten ZeitzeugInnen sind hochbetagt und es ist leider abzusehen, dass in wenigen Jahren kaum mehr Verfolgte oder WiderstandskämpferInnen mehr am Leben sein werden, die von ihren Erfahrungen persönlich berichten können. Umso wichtiger sind die Dokumente solcher ZeitzeugInnenberichte aus der Vergangenheit. Im RDL-Archiv befinden sich Berichte von Überlebenden der NS-Verfolgung. Sie wurden rund um die Jahrtausendwende im Rahmen einer von Radio Dreieckland veranstalteten Vortragsreihe sowie bei weiteren Veranstaltungen aufgezeichnet. Wir senden Ihre Zeugnisse nun nochmals zwischen den Jahren vom 21. Dezember bis zum 1. Januar, jeweils montags bis freitags um 18 Uhr. Lore Krüger, 1914 geboren als Lore Ottilie Heinemann, floh ebenso wie ihre Eltern und ihre Schwester schon 1933 vor der antisemitischen Verfolgung durch die Deutschen ins Exil. Während ihre Eltern 1940 auf Mallorca angesichts der bevorstehenden Abschiebung ins Deutsche Reich in den Tod flohen, überlebte Lore auf verschiedenen Stationen ihrer Flucht. Sie engagierte sich antifaschistisch, insbesondere auch im Spanischen Bürgerkrieg und über den Zweiten Weltkrieg hinaus. Lore Krüger starb 2009. Wir senden den Mitschnitt eines ausführlichen Zeitzeuginnenberichts von Lore Krüger, der Ende 2000 bei Radio Dreieckland gesendet wurde. Wo und wann er aufgezeichnet wurde, war leider bisher nicht rekonstruierbar. In der folgenden Stunde hört ihr den ersten Teil.
Also fange ich an. Ja, ich kann, wie gesagt, ich komme aus einer jüdischen Familie, aber aus keiner religiösen, sondern aus einer, die eigentlich völlig angepasst war. Ich kann meine Vorfahren zurückfolgen bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Die waren immer in Deutschland, ein Teil war in Hessen, ein Teil in Westfalen. Und meine Eltern hatten es nach Magdeburg verschlagen, mein Vater war Ingenieur. Meine Mutter hatte eigentlich zwar einen Beruf erlernt als Kindergärtnerin, aber dann hat ihn nie ausgeführt. Und wie das damals üblich war, war sie eben Hausfrau. Und als Kinder haben wir trotz dieser häuslichen Umgebung doch schon immer antisemitische Stiche in der Umgebung feststellen müssen. Wir hatten zwar Kinderfreundschaften mit Nachbarkindern und so weiter in der Klasse und viele Freundschaften, aber auch immer antisemitische Stiche durchleiden müssen. Und das hat das einen sehr sensibel gemacht. Und dann hat man aber auch gesehen, ich bin zu einer Zeit geboren, die beweist, wie stabil dieses Deutschland, wie unstabil dieses Deutschland war. Ich bin geboren noch im Kaiserreich. Ich bin zur Schule gegangen in der Weimarer Republik. Dann kam die Hitlerzeit, die Nazizeit. Ich bin zurückgegangen in die damals sowjetisch besetzte Zone, die dann die DDR wurde, und lebe jetzt also im Vereinigten Deutschland. Rechnen Sie sich mal aus, wie viele Deutschlands ich schon kennengelernt habe. Ich war immer sensibilisiert auch durch die Folgen des Ersten Weltkrieges. Ich bin 1914 geboren, gerade noch rechtzeitig, um ihn mitzuerleben. Und gerade noch rechtzeitig, um am eigenen Leibe auch noch die Folgen zu spüren. Also es war den Hungerwinter und so weiter. Meine Großmutter erzählt immer, du hast immer gesagt zu mir, Großmutter, gib mir doch mal ein bisschen Butter, ich esse so gerne Butter. Großmutter, gib mir doch mal ein Ei, ich esse so gerne Eier. Und ihr Herz hat ihr geblutet, weil sie ja keiner hatte. Nicht? Und so war das eben bei vielen Kindern so damals. Und dann kam die Zeit der Nachkriegszeit. Ich erinnere mich an den großen Streik, als die Reaktion, die neue Republik stürzen wollte, den Kaputsch, weil mein Vater da zu Hause blieb, es war Generalstreik. Und er war da sehr erfreut, dass dieser Streik stattfand. Er war gegen diese Junker-Reaktion. Leute, die da die neue Republik stürzen wollten. Und dann erinnere ich mich an die fürchterliche Inflation, wo mein Vater erzählte, das Geld am Zahltag kam mit Eisenbahnwaggons, weil es solche großen Summen waren, dass, um die Arbeiter zu bezahlen, dass dann Handwagen nicht genügten und die Arbeiterfrauen standen schon an den Toren, um das Geld sofort auszuzahlen, denn eine Stunde später war es schon nichts mehr wert. Und von einem Tag auf den anderen ging es von den Hundertern in den Tausendern, in die Zehntausender. Und ich sagte mir, das muss bald aufhören, weil ich nämlich nur bis zu 1 Million zählen konnte. Ich dachte, weiter geht es dann nicht mehr. Und es ging auch nicht mehr weiter, aber nicht aus diesem Grunde, sondern es kam dann die Deflation und das war dann noch schlimmer. Dann wurde alles sehr knapp. Die Leute hatten eben dann gar kein Geld mehr. Und dann kam also die Zeit dieser fürchterlichen Arbeitslosigkeit. Jeden Tag mehr. Und zum Schluss waren es 6 Millionen. Und damals hatte Deutschland 65 Millionen Einwohner. Und die rechten Parteien, die hatten immer schon also einen großen Einfluss, auch in dieser Weimarer Republik. Und eine gewisse Nostalgie zurück zum Kaiserreich, zu den Kolonien, zur großdeutschen Herrlichkeit, die sie erstrebt hatten. Und das überschattete immer alles. Und alle Maßnahmen, die da getroffen wurden, gingen immer weiter nach rechts. Und diese Nazi-Partei, ich weiß nicht, ob Sie das im Gedächtnis haben, wie wenig die ursprünglich waren. Die waren ursprünglich, Moment mal, ja, 1920 hatten sie 50 Mitglieder. 1932 hatten sie 800.000. Und nachher, nach der Machtübernahme 1934, waren es 4 Millionen. Ich sage Ihnen das, um Ihnen zu zeigen, wie sehr man aufpassen muss auf Anfänge, wie sich da sowas äußert. Das äußert sich oft in Kleinigkeiten nur. Und dann, die scheinen dann nur Bagatellen zu sein. Das ist ja alles nicht so wichtig, das ist halb so schlimm. Und als die Machtübernahme dann kam, also die Machtübergabe, da sagten viele Leute, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Es wurde noch viel heißer gekocht als und noch viel heißer gegessen dann, musste dann geschluckt werden, so heiß. Also kurz und gut, ich war sensibilisiert, ich hatte gehörte keiner politischen Richtung an oder so, aber mein ganzes Empfinden, ich war dagegen, mein Gerechtigkeitsempfinden war dagegen, dass man Kolonien hatte und die ausbeutete. Und ich war dagegen, dass Menschen arbeitslos waren. Vor unserem Haus hatte sich mein junger Mann erschossen während dieser Arbeitslosigkeit. Nachts und morgens, als wir zur Schule gingen, da sahen wir das. Ja. Und diese ständige Angst ringsum, ob die Leute die Arbeit verloren oder nicht, das hat mich doch sehr geprägt. Und als nun die Nazis an der Macht waren und ich sah, wie die mit den Menschen umgingen, wie also die auf den Straßen schon johlten und die Leute beleidigten und dann erfuhr man ja auch schon, dass viele verhaftet wurden und man erfuhr das unter der Hand, dass Menschen gequält und totgeschlagen wurden und dass sie anfingen, einzusperren und fiesch zu behandeln. Das erfuhr man, obgleich das nirgends in der Zeitung stand. Da dachte ich mir, also ich kann in diesem Land nicht weiterleben. Ich war inzwischen, hatte die Schule beendet. Ich war 18 Jahre alt und hatte angefangen, Stenografie und Schreibmaschine zu lernen und hatte angefangen, also an einer Bank zu arbeiten. Und als dann die Nazis an der Macht waren und das anfing ganz offiziell mit diesem Antisemitismus, verlor ich sofort meine Stellung, weil ich Jüdin war. Und da habe ich mir gesagt, also nein, in diesem Land kann ich nicht weiterleben, das wird ja immer schlimmer. Und ich war naiv genug, ernst zu nehmen, was die Nazis in ihren Zeitungen schrieben. und dachte, das wird ja furchtbar werden, die werden auch einen Krieg machen. Ich war überzeugt, die werden einen Krieg anfangen. Und versuchte dann irgendwie ins Ausland zu kommen. Es gelang mir dann, als Au-pair-Mädchen nach England zu kommen.
Lore Krüger lebte nun ein Jahr lang als Au-pair-Mädchen in England in einer Familie. Sie arbeitete im Haushalt, lernte Englisch und besuchte viele Museen. Gerne hätte sie eine Lehre als Fotografin gemacht. Das war aber nicht möglich, da ihre Aufenthaltsgenehmigung an ihren Status als Haushaltshilfe gebunden war. Darum entschloss sie sich, England wieder zu verlassen. Ihre Eltern waren inzwischen nach Mallorca ausgewandert. Ihr Vater hatte ebenfalls seine Stelle verloren und in Mallorca war das Leben sehr billig. Auch waren die Einreisebedingungen in der jungen Spanischen Republik günstig. Aus diesem Grund reiste Lore Krüger zuerst nach Mallorca zu ihren Eltern und dann weiter nach Barcelona, wo sie eine Lehre als Fotografin begann. In Barcelona lebte sie ein Jahr bei einer katalanischen Familie und lernte dort sehr viel über die katalanische Geschichte und Kultur. Sie erlebte intensiv die Auseinandersetzung mit um die Abschaffung der alten Feudalrechte in der jungen Spanischen Republik, die seit 2 Jahren bestand, als sie nach Barcelona kam, die Aufstände der asturischen Bergarbeiter und die Autonomiebestrebungen der Katalanen. Sie erlebte auch mit, wie der Aufstand dieser asturischen Bergarbeiter und der Autonomiebewegung vom spanischen Militär unter Leitung von Franco, der damals noch nicht General war, niedergeschlagen wurde und wie sehr die katalanische Familie, bei der sie wohnte, darum trauerte. Deren Wünsche nach mehr Freiheiten und nach dem Recht, ihre eigene Sprache zu sprechen, konnte sie zwar nachvollziehen, nicht aber den Wunsch, sich von Spanien abzuspalten. Auch diese Zeit in Barcelona war sehr prägend für sie.
Es blieb also ein Jahr bei diesem Fotografen und dann hatte ich also alles eigentlich gelernt, was ich von ihm lernen konnte, das Technische, und ich wollte mich aber künstlerisch mehr entwickeln. Und hatte dann Gelegenheit, nach Frankreich zu kommen und nach Paris, weil eine Cousine meiner Mutter dort lebte und mir also den Weg dahin ebnete. Und ich ging dann offiziell als Studentin, in Wirklichkeit aber als Schülerin einer sehr bekannten französischen Fotografin, Florence Henri, nach Paris und lernte ihn dort das Handwerk, was ich so gerne lernen wollte. Und damals waren viele, viele deutsche Immigranten in Frankreich. Und meine instinktive Neigung zu den unterdrückten Menschen, die bekam dort eigentlich erst richtig Form. Ich lernte viele deutsche organisierte Antifaschisten kennen und schloss mich ihnen an. Ich begriff eben, dass man nicht nur gegen was sein kann, sondern dass man auch was tun muss. Nicht nur sein, gegen sein, sondern auch gegen tun muss. Und ich lernte dort kennen viele Leute, Künstler, Schriftsteller. Es war doch nie in der Geschichte passiert, dass praktisch über 90% einer Literatur ausgewandert ist, auswandern musste, ja, wie das in Deutschland der Fall war. Praktisch waren doch die fast alle Intellektuellen gegen die Nazis, weil die Nazis ja gegen den Intellekt, nicht nur gegen die Intellektuellen, sondern auch gegen den Intellekt waren. Da war mal einer von diesen Nazis, diesen Nazi-Schreibern, der schrieb: Wenn ich das Wort Kultur höre, entsichere ich meinen Revolver. So war ihre Einstellung, weil sie sich ihnen unterlegen fühlten deshalb. Und weil sie nichts wollten, dass die Leute nachdachten. Sie wollten die Leute aufputschen und an ihre niedrigsten Instinkte anknüpfen, aber sie wollten nicht, dass die Leute denken konnten. Und darum verfolgten sie auch alles, was irgendwie ein bisschen fortschrittlich war im Denken. Und darum mussten so viele Wissenschaftler, so viele Intellektuelle Deutschland verlassen. Nicht nur, weil sie Juden waren, viele waren Juden, sondern weil sie eben denken konnten und weil sie gegen die Nazis dachten. Und außerdem gab es viele deutsche organisierte Arbeiterfunktionäre, die in den KZs gesessen haben oder in den Gefängnissen oder die bedroht waren davon und die geflohen waren aus Deutschland. Und viele von ihnen waren eben in Paris ansässig geworden, waren aufgenommen worden, allerdings alle mit der Maßgabe, sie durften nicht arbeiten, sie mussten aber leben. Und entweder musste man also schwarz arbeiten, oder aber man hat sich durch gegenseitige Solidarität über Wasser gehalten. Und die war sehr, sehr stark, diese Solidarität. Und das alles habe ich da gelernt. Ich war inzwischen nun etwas über 20 Jahre alt und kam in diese Kreise.
Einer der ehemaligen Leiter der marxistischen Arbeiterhochschule in Berlin, Laszlo Radvanyi, also der Mann von Anna Segers, hatte in Paris in Anschluss an diese marxistische Arbeiterhochschule eine Art Abenduniversität gegründet. In einem Raum, in einer Schule, hielt er abends Vorlesungen und nicht nur er, sondern auch andere Exilintellektuelle. Dort studierte Lore Krüger nun abends nach der Arbeit Marxismus, Philosophie und beschäftigte sich viel mit Politik. Nachdem sie dort mehrere Jahre studiert hatte, schrieb sie ihre Abschlussarbeit, eine Untersuchung der Nazi-Propaganda. Um diese Arbeit schreiben zu können, musste sie natürlich sehr viel Nazi-Literatur lesen. Dies konnte sie dank einer Bibliothek, die Exilschriftsteller gemeinsam mit französischen Schriftstellern gegründet hatten, die Deutsche Freiheitsbibliothek. Es war eine antifaschistische Bibliothek, in der es aber auch eine große Sammlung von Nazi-Literatur zu Forschungszwecken gab.
Und da habe ich also wirklich zutiefst studieren können, wie schrecklich diese Ideologie dieser Nazis ist und wie antihumanistisch, wie sie den Krieg verherrlichten. Da habe ich zum Beispiel, ich werde es nie vergessen, ich habe da gelesen, einer schrieb, Krieg ist etwas ganz Gesundes, völkisch gesehen, weil es zuerst die Arbeiterviertel vernichtet durch Bombardierung und die sind der ungesundeste Teil der Bevölkerung, schrieben die Leute. Ja, solche Dinge schrieben die. Ganz abgesehen von ihren rassistischen Dingen, ihren größenwahnsinnigen Dingen über die arische Rasse, ihr Recht auf Vorherrschaft in der ganzen Welt. Also sie schrieben ganz genau, jeder hätte eigentlich sehen können, was sie vorhatten, ja, wenn man das nur gelesen hätte. Und unsere Aufgabe als deutsche Antifaschisten war eben, in der Welt bekannt zu machen, was diese Leute wirklich vorhatten. Und auch zu arbeiten nach Deutschland rein, illegale Schriften hineinzuschicken, um auch den Deutschen begreiflich zu machen, dass sie Krieg wollten und was sie mit dem deutschen Volk vorhatten. Da haben wir also, da waren große Organisationen und all das ging nur, weil wir so viel Hilfe durch das französische Volk hatten, dass zum Beispiel die Reklambücher, die waren ganz kleine Heftchen, die wurden in allen Schulen gelesen und mit ganz dünnem Papier, ganz dünnem Papier. Und alle Klassiker gab es in diesen Reklamheftchen, waren ganz dünn. Da haben wir also solche Reklamheftchen genommen, außen Schiller, Goethe und innen drin das Braunbuch. Das Braunbuch war ein Buch, das geschrieben wurde von Antifaschisten, vor allen Dingen in London. Und in Paris von deutschen Antifaschisten in Verbindung mit englischen Juristen, eben aufgedeckt wurde, was die Nazis taten. Ja, was sie taten. Und das wurde zum Beispiel außen 15, 20 Seiten Hermann und Dorothea und innen drin das Braunbuch. Oder in Tomatensamen, kleine Schriften, in Originaltüten mit allem, was drin war, auch wirklichen Samen drin, aber auch eben außer der Erklärung, wie man die Samen sieht, eben diese Schriften. Das wurde über die Grenze nach Deutschland reingeschickt. Ja? Und das war alles sehr groß. Und es gab viele, die also ständig Grenzgänger waren, jedes Mal ihr Leben riskierten. Ja? Das war aber eine großartige Arbeit. Und viele, viele französische Familien haben Flüchtlinge aufgenommen, die über die Grenze, illegal über die Grenze kamen. Und wir hatten eben auch eine große Hilfe. Und auch, wie gesagt, die Schriftsteller haben eine wunderbare Arbeit gemacht. Da gab es auch eine ganz große Bewegung gegen den Krieg und gegen den Nazismus. Aber all das hat eben nicht gereicht, weil es also eben nicht nur die Antifaschisten gab, sondern es gab auch die Freunde der Faschisten in Frankreich und in all den anderen Ländern.
Lore Krüger war 1935 nach Paris gekommen. Kurze Zeit später kam die Volksfrontregierung an die Macht, bestehend aus Radikalsozialisten und Sozialisten, unterstützt von den Kommunisten. Ministerpräsident war Léon Blum. Die Volksfrontregierung leitete umfassende Reformen ein, besonders auf dem Gebiet der Arbeitergesetzgebung, was Lore Krüger sehr beeindruckte und prägte. Vor allem wurde die Wochenarbeitszeit von 48 Stunden auf 40 Stunden gesetzt und eine Woche bezahlter Urlaub im Jahr eingeführt.
Und die Betriebsbesitzer sagten alle, dann gehen wir pleite, das geht nicht. Aber das Gegenteil trat ein. Die Leute hatten jetzt Muße und Geld, was zu kaufen. Und sie kauften sich was. Und zum Beispiel kauften sich viele Fahrräder und fuhren auf Urlaub und viele kleine Orte blühten auf dadurch, weil sie neue Kunden hatten. Und es war also eine Begeisterung, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Und Betriebsleiter wollten das nicht durchsetzen. Und die Arbeiter fingen an zu streiken und überall wurde gestreikt. Und etwa eine neue Art von Streik, die es vorher nicht gab, nämlich Betriebsbesetzung, die gab es vorher nicht. Man nannte das Grève sur l'État. Und die setzten einen Tisch vor ihren Betrieb mit einer Schachtel drauf und baten um Beiträge, die vorübergehen. Und das ging, jeder gab da was. Und die Leute und die Musiker kamen hin und spielten bei ihnen und da wurde getanzt im Betrieb und es war eine unglaubliche Stimmung, die können Sie sich überhaupt nicht vorstellen, wie mitreißend das war. Und in dieser Atmosphäre wurde mir klar, also ich muss da mitmachen. Ne? Und das hat mein ganzes Leben angehalten, was ich da gelernt habe. Ich hatte inzwischen meine Schwester, die bei meinen Eltern auf Mallorca war, auch nach Paris geholt. Die wollte Schneiderin werden. Eigentlich wollte sie ja Sängerin werden. Die hatte eine herrliche Koloraturstimme, aber das konnte man eben als Flüchtling nicht. Das ging nicht. In Deutschland konnte man es als Jüdin nicht und in der Immigration konnte man es als Flüchtling nicht. Und hat sie eben Schneiderin gelernt. Und in Paris konnte man das natürlich besser als in Mallorca. Dann habe ich sie also geholt und wir haben dann zusammengelebt. Und aber wir haben dann immer, sind dann immer im Sommer in Ferien runtergefahren zu meinen Eltern. Immer, das war damals eine furchtbar lange Fahrt und das war sehr teuer. Etwas schlafen haben wir, das kam gar nicht in Frage. Da haben wir also oben im Gepäcknetz geschlafen. Damals haben die Züge noch so Gepäcknetze gehabt, da haben wir geschlafen. 19, im Sommer 1936 waren wir am 16. Juli darunter gekommen und am 18. kam der Franco-Putsch. Wir waren auf Mallorca und Franco und Mallorca wurde sofort frankistisch. Und da haben wir eben erlebt, dass schon am ersten Tag hinter Hecken Leute erschossen wurden, die gegen den Franco-Putsch waren. Und wenige Tage danach kamen schon waren deutsche Flieger da, die da mitmachten, die den Franco unterstützten. Und es war also eine sehr unangenehme Situation für uns. Und dann sind normale Möglichkeiten, wieder zurückzukommen nach Paris, gab es nicht. Aber es gab da Kriegsschiffe, da waren sofort lauter Kriegsschiffe im Hafen von Palma. Und kam auch ein englisches Kriegsschiff, das war bereit, also Leute zu evakuieren nach Frankreich. Und mit denen sind wir dann, die haben uns dann nach Frankreich gebracht, dann sind wir wieder nach Paris gekommen. Und da habe ich mich dann sehr intensiv beschäftigt mit der Unterstützung der Spanischen Republik, also zum Beispiel gesammelt für Geld für Milch für die Spanischen, für die Kinder und da waren viele sehr große Demonstrationen, dass Frankreich die Republik unterstützen sollte. Es gab nämlich einen Vertrag zwischen Frankreich und der Spanischen Republik, dass sie unterstützen sollten im Kriegsfall, denn die Republik hatte bereits eine Menge Geld in Frankreich deponiert für Waffenkauf. Und das war alles eigentlich vertraglich festgelegt worden. Aber die Engländer wie ich jetzt erst weiß, das wusste ich aber damals nicht, und das wusste niemand damals, hatten Blum gedroht, also wenn er die Spanische Republik unterstützt und Hitler, die in Frankreich angreift, wird England Frankreich nicht verteidigen, mithelfen. Leon Blum bereit, trotz aller Freundschaft, den nicht sogenannten Nicht-Interventionsvertrag zu unterschreiben. Das heißt, niemand darf Waffen nach Spanien schicken, auch nicht, wenn sie vorher schon bezahlt waren und bestellt waren. Aber die Nazis unterschrieben zwar den Pakt, aber schicken munter weiter ihre Truppen und ihre Waffen dahin. Und die anderen sahen es und duldeten es, weil es große Interessen, große industriellen Interessen gab in beiden Ländern, die dafür waren, dass der Franco gewann. Und das war die Situation. Und in dieser Situation, als dann auch Mussolini Truppen hinschickte, viele, viele Truppen, da rief die spanische Regierung um Hilfe auf. Und da gab es aus allen Ländern, aus vielen, vielen Ländern, Freiwillige, die nach Spanien kamen. Und auch aus Deutschland. Und aus Deutschland kamen viele erstens direkt über die hier in der Gegend über die Grenze, in Elsass und so weiter. Und zweitens aber auch über die Tschechoslowakische Republik damals, Sachsen, Tschechoslowakische Republik. Und dann ganz unten rum über Österreich, Frankreich und alles illegal wegen des Nicht-Interventionspaktes. Und es gab dann viele, wir lernten dann auch viele Spanienkämpfer kennen, Ich wäre ja am liebsten als Reporter auch nach Spanien gefahren. Das ging aber nicht, weil meine Eltern ja im faschistischen Spanien waren. Hätte man vielleicht als Spionin irgendwie angesehen und meine Eltern ebenfalls. In Kriegszeiten hat man immer Angst, dass alle Leute Spione sind. Das ist dann so eine Geisteskrankheit, die alle erfasst. Musste ich mich immer nur mit Hilfsorganisationen, in denen ich tätig war, begnügen. Und es kamen viele deutsche Spanienkämpfer auch, die brauchten unsere Hilfe und wir haben also jeden Pfennig, den wir übrig hatten, dieser Sache dann gewidmet. Gearbeitet haben wir, wie gesagt, illegal, ich als Fotografin schon, obgleich ich noch lernte, aber immer nebenbei auch schon Porträts machte. Und zwar ausgewiesen haben wir uns als angebliche Studenten. Wir konnten uns einschreiben in der Universität, wir konnten nur kein Examen machen, als wenn man kein Abitur hatte. Meine Eltern schickten meiner Schwester und mir Geld. Das konnten wir vorweisen, das beweisen, das kriegten wir. Wir kriegten es dann zurück, das wurde nicht kontrolliert. Jeder hatte irgendwelche solche Dinge, wie man sich über Wasser hielt. Ja? Und viele unserer Freunde, die das war schrecklich, man kriegte nur Papiere zuerst für eine Woche, musste nach einer Woche wieder auf die Präfektur, auf die zentrale Polizeistelle und dort in fürchterlichen, düsteren Gängen stundenlang warten und dann immer, wie kommen wir hier raus, mit welchen Papieren, mit Ausweisung oder mit einer Verlängerung oder gar mit etwas Besserem. Und viele meiner Freunde, die wurden ausgewiesen, wurden über eine Grenze gesetzt und kamen dann hintenrum wieder rum, ja, wieder zurück und lebten dann illegal irgendwo bei Freunden. Und andere wieder bekamen eine Verlängerung. Und bei uns ging es dann auch so, zuerst mussten wir uns wöchentlich melden, nachher dann monatlich. Und zum Schluss bekam dann meine Schwester ein richtiges, normales, Aufnahmegenehmigung für 2 Jahre. Also das war was ganz Tolles. Ja. Ich verstehe Ausländer, ich verstehe, wie das ist, wenn man Flüchtling ist und wenn man keine Papiere hat. Von Papieren hängt das Leben ab manchmal. Ja. Das war klar, dass bei dieser Einstellung der Westmächte, die man sah, dass der Hitler zu seinem Krieg kommen würde und dass Frankreich angegriffen werden würde. Und unsere ganze Kraft, die wir hatten, irgendwie zu überzeugen, klarzumachen, was da auf das französische Volk und auf den französischen Staat zukam. Aber die Nazis hatten bereits fast die ganze Presse unterwandert, die hatten sie alle schon gekauft. Und hatten überall auch ihre Spione, also überall, es war unglaublich.
Lore Krüger und ihre Schwester waren inzwischen von der Pension, in der sie zuvor gehaust hatten, in eine Wohnung umgezogen, in einen Neubau. In diesem Haus lebten sehr viele Exilanten, die alle politisch aktiv waren in unterschiedlichen politischen Richtungen. Deshalb bezeichnete Lore Krüger dieses Haus auch als sehr merkwürdig. Im obersten Stockwerk lebte ein lungenkranker Arzt und ehemaliger Spanienkämpfer Rudolf Neumann. Mit ihm freundeten sich Lore Krüger und ihre Schwester besonders an. Und über ihn lernte Lore Krüger auch ihren späteren Mann kennen. Ihr späterer Mann war schon in der Weimarer Republik gewerkschaftlich aktiv gewesen und gegen die Nazis engagiert und kam daher gleich 33 ins KZ und dann für 2 Jahre ins Zuchthaus. Nach seiner Entlassung aus dem Zuchthaus floh er in die Tschechoslowakei, wo er weiterhin exilpolitisch tätig war. Besonders half er Deutschen, die zu den internationalen Brigaden nach Spanien wollten, auf ihrem Weg durch die Tschechoslowakei, Österreich und Frankreich nach Spanien. Schließlich ging er selber nach Spanien, um für die Republik zu kämpfen, wurde aber wegen eines Magengeschwüres zurück nach Paris geschickt. Dort wurde er operiert und wohnte eben während seiner Genesungszeit bei Rudolf Neumann, wo er dann Lore Krüger kennenlernte.
Und nun kam es, wie es kommen musste. Der Hitler fing den Krieg an, nicht? Also überfiel Polen und Frankreich war verbündet mit Polen und musste also vorher war München, da war also alles klar, wie es laufen würde, nicht? Das war für uns schrecklich, dieses München, wo die Tschechoslowakei einfach als Beute hingeschmissen wurde, den Hitler unter dieser wahnsinnigen, irrigen Vorstellung, dann wäre er befriedet, ja. Also es hat ihm nur Appetit gemacht, wie jeder wissen konnte und jeder es lesen konnte in seinen Schriften. Ja. Und die hatte ich ja gelesen. Und nun kam der Krieg und deswegen und mein Mann und alle und viele andere ehemalige Spanienkämpfer wurden sofort verhaftet. Rudolf Neumann auch. Und sofort eingesperrt, zum Teil Rudolf Neumann sogar in Gefängnis. Mein Mann in ein Internierungslager, wie viele, viele andere Deutsche auch. Später kam er in ein anderes Lager und dann in ein drittes. Also, und wir wurden dann auch bald aufgerufen, wir mussten in Internierungslager. Und zwar wurden wir nach Görs geschickt. Es erschienen Plakate, dass sich alle deutschen Frauen, in Deutschland geborenen Frauen, melden mussten. Von 18 bis 55, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Die keine Kinder hatten, keine kleinen Kinder hatten. In einer großen Sportstätte in Paris, das Vélodrome d'Hiver, Belleville, wie es allgemein genannt wird. Es war eine große. Mit einem Glasdach über der Dach der Sport, eine Radrennbahn. Man sollte mitbringen Lebensmittel für 2 Tage, eine Decke, Gepäck nicht über, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, es war 30 Kilo oder 40 Kilo. Und sich einstellen dort. Und als wir da hinkamen, da haben wir eine riesen Schlange von Tausenden von Frauen vor diesem Ding. Da haben wir gedacht, also nee, da stellen wir uns nicht an, wir kommen morgen auch noch rechtzeitig. Dann gingen wir wieder hin, da war die Schlange schon ein bisschen kleiner, aber immer noch recht lang. Also dann haben wir uns dann doch da angestellt. Und dann wurden wir also da, kamen wir an Tischen vorbei, wo alles Mögliche aufgeschrieben wurde, was wir alles so. Wir hatten inzwischen übrigens französische Pässe, ja, weil der Hitler hatte uns ja ausgebürgert und wir waren staatenlos und hatten französische Staatenlosenpässe. Und es galt aber alles nichts mehr, trotzdem waren wir Deutsche, ja, potenzielle Spione. Und dann kamen wir in einen Raum, das können Sie sich nicht vorstellen, diese Radrennbahn, wie ein dichtes Nebelfeld, ein dichtes Nebelfeld. Und zwar diese, langsam konnte man durchsehen, das war Staub. Staub, der ausstieg aus einem großen Strohhaufen, von dem sich hunderte von Frauen immerzu Stroh nahmen mussten, um Matratzenhüllen zu füllen, die ihnen ausgehändigt worden waren, damit sie sich ihre eigenen Strohsäcke dort füllten. Und der ganze Raum war, das war unglaublich. So viel Staub habe ich in meinem Leben nie wieder auf einmal gesehen. Und in der Mitte dieses Raumes war eine Säule und obendrauf war eine Plattform und da stand ein Wachsoldat drauf, der alles überblicken konnte. Und ringsum überall auch Soldaten oder jedenfalls in Uniformierte mit geschulterten Gewehr und aufgepflanzten Bajonett. Die sollten uns bewachen. Und zwar so stark bewachen, dass wirklich kaum ein Winkel nicht einzusehen war. Und nachdem wir uns also unsere Matratze gefüllt hatten, suchten wir uns ein Plätzchen aus, wo wir sie hinlegen sollten. Und in der Schlange hatten wir schon ein paar Leute, ein paar Frauen so kennengelernt, die uns eigentlich gefielen. Das war so eine etwas älter als wir, und die war sehr lustig. Sie hatte so eine Berliner Schnauze, das war eine Berlinerin. Die machte dauernd Witze und die gefiel uns. Und dann waren noch zwei andere, mit denen hatten wir uns so zusammengestellt und wir beschlossen, wir wollen zusammenbleiben. Und wir blieben dann auch zusammen. Und die hygienischen Zustände in diesem Ding waren, also wir waren mindestens 5000 Frauen da, wahrscheinlich das Doppelte. Und es gab, das war eingerichtet für eben Radrennbahnen, wo Leute mal ein paar Stunden drin sind, ja, und dann mit den entsprechenden Klos und weiter nichts. Und die waren also eben nur verstopft, dieses Klos. Und es gab ein paar Wasserhähne und da für diese Tausenden von Frauen in diesem Dreck und diesem Staub. Und ich war gerade in Tagen, die für Frauen sehr unangenehm sind. Ja, das war also eine furchtbare Situation. Und dann überall Soldaten, die einen bewachten und alles sahen. Ja, war furchtbar. Und wir waren jung und wir halfen uns damit, indem wir über alles lachten. Ja, das kam, was komisch war, das haben wir eben, um uns selber zu helfen, ja, haben wir eben viel gelacht. Ich habe nie so viel gelacht wie da. Es war aber auch wirklich grotesk, war manches. Also da kam, jeder hatte doch seine Vergangenheit und brachte sie mit. Da kamen also auch vornehme Damen in weißen Handschuhen, da in hohen Steckelschuhen. Ja. Die mussten sich dann auch diese Matratzen füllen. Und dann besuchten sie sich sehr förmlich und luden sich ein, bitte nehmen Sie Platz. Bis jetzt nicht. Es gab viel zu lachen. Und diese Berlinerin, die sagte dann zu uns, also weißt du, ich meine, wir machen das jetzt so, wenn ich nach Hause komme, dann verlange ich von meinem Mann, dass er nachts immer vor meinem Bett einen Soldaten mit aufgepflanzten Gewehr gestellt, der mich bewachte. Und solche Sachen, also so haben wir uns versucht, uns Mut zu machen. Und dann dadurch, dass wir also sehr viel solidarische Pakete geschickt hatten an die Spanienkämpfer, die schon in den Lagern waren, und wir wussten, wie es denen da ging, ja, dass sie sehr hungerten. Da wussten wir, dass wir also nicht nur für zwei Tage einpacken mussten, sondern so viel wie möglich in unsere Rucksäcke. Haben natürlich wenig Kleidung. Es war Mai und es war sommerlich, also wir haben nichts Warmes mit eingepackt.
Weiter berichtete Lore Krüger vor allem über die Solidarität der internierten Frauen untereinander, die sich mit Essen aushalfen, um sich so die Situation zu erleichtern. Außerdem beschreibt sie die hygienischen Zustände, unter denen sie zu leiden hatten.
Also dabei sind sehr protestierten über diese mangelnde Hygiene da. Da bequemte sich das Militär im Hof, eine Wasserleitung mit unten so einem langen Trog aufzustellen, wo Wasser floss, also mit Löchern drin, ein Rohr mit Löchern drin, wo das Wasser in den Trog floss. Und zwar ein sehr langer, also doppelt so lang mindestens wie dieser Tisch hier, noch mindestens doppelt so lang. Und da konnten wir uns dann waschen. Das war beim Hof. Das haben wir dann getan. Und dass da Häuser ringsrum waren, das war uns dann piep egal. Ja? Wir hatten ein solches Bedürfnis, endlich den Staub loszuwerden. Und da wir uns wuschen, uns wenigstens oben Oberkörper frei machen und wuschen. Und die dann nach uns noch zu uns kamen immer noch Nachzügler, die sagten, ja, alle Zeitungen schreiben darüber, wie schamlos diese deutschen Frauen sind, vor aller Öffentlichkeit gezwungen, ziehen sie sich nackt aus. Dann wurden wir eines Tages, dann wurde bombardiert, Paris wurde bombardiert. Und das war nicht so gerade, das hörte sich ja unangenehm unterm Glasdach an. Und es wurden auch etliche Häuser getroffen, darunter auch das Haus, in dem ein bekannter österreichischer antifaschistischer Schriftsteller wohnte, Bruno Frey. Seine Frau wurde getötet. Das erfuhren wir aber erst später. Aber nach diesen Bombardierungen und nachdem es also offensichtlich an den Grenzen sehr schlecht ging, die Deutschen hatten den sogenannten komischen Krieg, der ein halbes Jahr gedauert hatte, wo nichts geschah an der Westgrenze, beendet und hatten Holland und Belgien überrannt. Da wurden wir verladen abends in ein Bahnhof außerhalb vom normalen Bahnhof von Paris, glaube ich, in einem Güterbahnhof, wenn ich mich nicht irre, in Wagen, in Züge, also normale Züge, aber die Fenster waren wegen der Luftangriffsgefahr blau gestrichen, man konnte nicht raussehen. Und wir wurden, und die Züge fuhren und fuhren und fuhren. Lange, 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 wir wussten nicht wohin. Und dann kamen wir schließlich an, irgendwo, und das war im Süden Frankreichs, in den Pyrenäen. Und als wir ausstiegen, sahen wir, dass da schon eine Menschenmenge stand. Wir wurden auf Lastwagen verladen und die Leute schleuderten Steine auf uns. Und sagten, hat der Mann ihnen erzählt, da kommen lauter gefangene deutsche Spione, Fallschirmjäger. Und da wurden wir also in dieses Lager Gürs eingesperrt. Und dieses Gürs, das müssen Sie sich vorstellen, lag irgendwo im Hintergrund, sah man die Pyrenäen. Und es war, gibt dort Lehmboden. Und das war also da abgesteckt worden mit Stacheldraht, ein Gelände. Und da mussten die Ersten, die das bauen mussten und bewohnen mussten, waren die spanischen Flüchtlinge, die nach der Niederlage der Spanischen Republik über die Grenze gekommen und geströmt waren nach Frankreich. Und die Männer waren da interniert worden und mussten das Lager aufbauen, in dem sie dann eingesperrt waren. Und zwar war das in lauter sogenannte Ilos, Insel, eingeteilt. Jede Insel hatte, ich glaube, so an die 16, 18 Baracken, je nachdem, manche 20. Und es gab bis von A bis M Inseln, mit dem Alphabet nach, in der Mitte eine Lagerstraße, um jedes Ilo ein Stacheldrahtverhau und um das Ganze auch nochmal ein Stacheldrahtverhau. Und die Baracken bestanden aus Brettern, die auf Stelzen standen. Die waren verkleidet mit Brettern und das Dach war auch Bretter, sodass überall auch Feuchtigkeit schön durch konnte. Und unten ging es schräg zur Erde runter, sodass ein Hohlraum da war zwischen dem Fußboden und der Erde. Und der Boot oben war nichts drin, gar nichts. Aber schon schön gefüllte Strohsäcke. Diesmal mussten wir sie nicht selber bauen. Das hatten die spanischen Gefangenen, die dort drin waren, für uns tun müssen. Und für jede Frau waren 70 cm frei mit einem Strohsack drin. Ja? Und 60 Frauen pro Baracke. 30 auf der rechten Seite, 30 auf der linken Seite. Und unten der Platz, der unter dem Fußboden, der war auch besetzt von einer Herde von Ratten. Und zum Waschen gab es draußen wieder diese berühmte Rohrleitung mit Löchern drin, im Freien, mit einem kleinen Verhau von drei Seiten und einem kleinen Dach drüber, so von oben, falls es regnete, was oft tat. Und eine Seite offen und da kurz da überall Wachsoldaten auch. Aber hier floss das Wasser nicht den ganzen Tag, sondern nur ein paar Stunden vormittags und ein paar Stunden nachmittags. Und in diesem Trog, da war der war so abgeteilt mit Brettern, sodass es so wie so ein Waschbecken war jeweils. Und die vordere Seite war schräg, sodass man auch in diesem kalten Wasser ein bisschen Wäsche waschen konnte, wenn das Wasser lief. Und sich selber auch, aber eben alles vor dem Publikum, ja, vor dem Publikum von Wachsoldaten. Und die Klos waren noch schöner. Es waren zwei Reihen von je 12 Installationen und diese Installationen sahen folgendermaßen aus. Zweimal also. Ein Gerüst, wo man ein paar Stufen raufgehen musste, 3-4 Stufen, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Und dann kam man wieder auf ein Brett. Und da waren also abgeschlagen, also eine Bretterwand hier, hinten und an der Seite, vorne war alles offen. Und dann waren Bretter so in halber Höhe und hinter den Brettern, das waren die Türen, sodass man unten die Sicht verdeckt hatte. Oben war alles sichtbar von überall her. Und im Boden war ein Loch. Und unter dem Loch stand eine Tonne. Und diese Tonne, das war der Behälter, wo alles reinging. Und hinter den Latrinen, da war so eine kleine Eisenbahn, also eine kleine Schienen mit so Loren und da wurden die Tonnen dann regelmäßig aufgeladen und das mussten die Spanier machen, die dort gefangen waren und die wurden dann auf eine große Kippe gebracht. Das war Und vor allen Dingen war die Verpflegung außerordentlich luxuriös. Nämlich morgens bekamen wir, ich glaube, 300 Gramm Weißbrot. Dieses französische Weißbrot, das ja nicht sehr lange im Magen vorhält. Es schmeckt sehr gut, aber es hält nicht lange vor. Und so ein bisschen wie, das aussah wie Marmelade, aber keine war. Und eine dünne Ersatzkaffee. Lorke. Und mittags bekamen wir eine Suppe, bestehend abwechselnd aus Linsen und aus Kichererbsen. Mal gab es Linsen, mal gab es Kichererbsen. Aber die Kichererbsen waren leider aus alten Armeebeständen. Und die waren so hart, dass manche Leute damit Kullern spielten nachher, hinterher. Also die konnte man wirklich nur mit guten Zähnen kauen. Und die Linsen, naja, also schmeckten eben dünn. Ja? Schmeckten zwar nach Linsen, aber eben dünn, weil nichts drin war, kein Fett und kein Fleisch und nichts. Ja? Und das musste eben reichen. Abends bekam man nochmal so eine Suppe, einen Teller, solche Suppe. Das war alles. Und es war so, dass keine Vitamine, gar nichts. Ja? Und obgleich ich nur kurze Zeit da drin war, habe ich sofort furchtbar viel Gewicht verloren. Ja? Und so ging es allen. Und das Schlimme war dieser Mangel an Vitaminen. Es war so, dass man einen solchen Hunger hatte auf was Grünes, dass wir uns das Gras hinterm Stacheldraht vorgezupft haben, was dann noch ein paar Grashalme wieder wuchs und die gekaut haben. So, solchen Hunger hatten wir auf was Grünes. Und dann liegt das am Fuß der Pyrenäen und da regnet es sehr oft. Es war zwar Sommer, aber es regnet sehr oft und die Feuchtigkeit drang ein. Es gab keine Fensterscheiben, sondern nur so, nur so Klappen, die Holzklappen, die man runterlassen konnte. Aber dann war drin alles dunkel. Die waren aber auch so mit Ritzen dazwischen. So wirklich, es war immer feucht, wenn es regnete. Und unsere Matratzen waren dann feucht und alles. Und wenn die Sonne schien, dann holten wir unsere Matratzen raus und legten sie unten auf die Schräge, damit sie trockneten. Und die legten uns dann auch dahin und nahmen dann Sonnenbad. Und unsere Wäsche, die wuschen wir eben in dem kalten Wasser und den wenigen Ersatzseife, die wir da hatten, ein bisschen Seife, wenn das Wasser lief in ein paar Stunden und versuchten sie dann hingen sie am Stacheldraht auf und versuchten sie dann zu trocknen. Und so ging das eben von Woche zu Woche. Und und wir durften nicht mit den Leuten, mit den anderen sprechen, die im Neben-ILO waren. Und da war ja immer ein Gang zwischen den ILOs, von einem Stacheldraht zu anderen, und da patrouillierte immer ein Soldat. Und immer wenn der gerade an uns vorbei war, dann waren wir uns gegenseitig, was wir übrig hatten, was wir erübrigen konnten, unseren Freunden auf dem anderen ILO zu und sprachen natürlich miteinander, ist klar. Und verabredeten, wie wir uns verhalten wollten und so. Und es wurde immer brenzlicher da drin. Und man bekam zwar keine Zeitung, aber doch irgendwie Nachricht. Und wir hatten das Recht, Briefe zu schreiben, aber alles ging durch Zensur. Ja? Und ich konnte also mit meinem Mann korrespondieren, wusste, in welchem Lager er jetzt war. Er war zuletzt in einem Lager bei Bordeaux. Und wir erfuhren also, dass die deutschen Truppen immer weiter vorgingen. Und das war sehr brenzlig. Und dann, da es keine Zeitung gab und da es keine echten Nachrichten gab, in solchen Situationen entstehen immer Gerüchte. Da entstand also das Gerücht plötzlich, es hätte eine Schlacht gegeben und die Franzosen hätten sie gewonnen. Und das ging durch alle Baracken wie ein Lauffeuer. Und wir alle waren so froh, die strömten alle raus aus den Baracken raus und fragten die Soldaten, ist das wahr, ist das wahr? Und da haben diese Wachsoldaten zum ersten Mal begriffen, dass wir Antifaschisten waren, dass wir gegen die Nazis waren. Man hatte ihnen ja erzählt, wir waren deutsche Spione. Und von dem Moment an haben sie uns besser behandelt als vorher. Das heißt, sie hatten also dann mal die Augen zugemacht, wenn sie eigentlich offen halten sollten und so. Ja?
Ihr hörtet den ersten Teil des Zeitzeuginnenberichts von Lore Krüger 1914 bis 2009 über ihre Flucht und ihren Antifaschismus im Exil. Den zweiten Teil des Berichts senden wir morgen zur gleichen Zeit zwischen 18 und 19 Uhr auf 102,3 MHz bei Radio Dreieckland. Die Sendung ist Teil der Reihe Verfolgung und Widerstand im Nationalsozialismus – historische Stimmen von ZeitzeugInnen. Wir strahlen die Reihe vom 21. Dezember bis 1. Januar jeweils montags bis freitags zwischen 18 und 19 Uhr aus.